Vier Künstler: Eike Goretschka, Daniel Herrmann, Thomas Jeschner und Olaf Nachtwey unterwegs im Mansfeld auf den Spuren der Märzkämpfe.
Und was ist der nächste Ort, wo wir hinlaufen?
Wir gehen jetzt zum Bürgergarten. Das ist eine ehemalige Gaststätte. Jetzt ist es die Druckerei Walter. Dort werden Bücher und alles Mögliche gedruckt. Und die ist seit vier Generationen in Familienbesitz. Und der Bürgergarten, diese Gaststätte, war das Hauptquartier von Max Holz. Und da gehen wir jetzt hin. Die gesamte Stadt und der sogenannte Bäcker und Kirchberg, der ist vollkommen unterhöhlt. Vollkommen unterhöhlt. So, hier war die Toreinfahrt mit großen Bogen und so weiter. Und das war das Hauptquartier von Max Holz. Hier hatte er mehr oder weniger alle Fäden zusammengesponnen und alle Leute mehr oder weniger hier vorgeladen und hat sie ja mehr oder weniger für seine Zwecke dann benutzt. Die sollten ja dann alle sich melden und Wache stehen und alle möglichen anderen Sachen machen. Also hier war er drin und seine Leute, die Verletzten, beziehungsweise die waren ja sehr erschöpft aufgrund der vorhergehenden Kämpfe. Er ist ja zum Karfreitag hier angekommen und das sollte ja mehr oder weniger eine Pause sein, eine Ruhephase für seine Kämpfer. Die haben sich hier versteckt alle, haben sich verpflegt, haben die Geiseln in der Schule verbracht und so weiter. Und dann hat er hier Nahrungsmittel, Geld und Sachen für Nachschub rangeschafft und so weiter. Und er war also hier zum Bürgergarten und der Besitzer vom Bürgergarten, das war mehr oder weniger eine Arbeiterkneipe, das war der Herr Müller. Und der Herr Müller wurde dann im Nachgang auch von der SIPO erschossen. Das ist einer der Opfer, obwohl er kein Kommunist war. Er hatte aber mehr oder weniger sein Lokal dafür hergeben müssen. Und angeblich hätte er Waffen versteckt. Die Waffen haben sie oben in der Kegelbahn gefunden. Hier hat er alle Leutchen dort rangeholt. Seine 500 Leute waren hier überall verteilt. Und wir gehen jetzt hier mal hoch in die ehemaligen Ruinen der Burg. Das ist nämlich der Haupteingang von der ehemaligen Burg. Das ist der ehemalige Tanzsaal vom Bürgergarten. Hier war der Tanzsaal, hier waren Kegelbahnen und hier war ein großer Biergarten. Und das hat sich Max Holz rausgesucht. Er hatte den zentralen Punkt über Schablau und hatte genügend Platz, um seine Leute unterzubringen. Die haben also hier in dem Tanzsaal gepennt. Das waren ja etwa 500 Mann, waren das. Und hier hat er seine Verletzten versorgt und so weiter und so fort. Der Tanzsaal ist zu DDR-Zeiten als Turnhalle genutzt worden und zur Wende dann mehr oder weniger abgeschlossen worden. Und dann haben sie da unten gesagt, wir kümmern uns nicht mehr drum. Und vor einem halben Jahr ist es zusammengebrochen. Also authentischer geht es nicht. Und das ist ein Plateau von unserer Burg. 1206 gebaut, von den Mansfeldern bis 1700 ungefähr genutzt. Dann haben sie Preußen gehabt und etwa 1750 ist es dann aufgegeben worden und dann als Steinbruch alle Gebäude abgerissen wurden, die Türme abgerissen wurden und es sind also nur noch wenige Wehrmauern vorhanden. Das ist also von 1206. Sie werden nirgendwo auch nur ein Hinweisschild finden. Ja, es gibt eine Grundrisszeichnung auf dem Friedhof, da sind wir gleich oben auf dem Friedhof. Wir wollten uns ja die Gräber von den Märzgefallenen anschauen. Und hier hatte Müller die Waffen versteckt, hier oben. Das ist der Kneiper vom Bürgergarten gewesen. Der hat einfach, in Schrablau gab es einen Ratskeller, dann gab es Hotel zum Betzholz Hotel. Das waren für die Bürgerlichen. Und die hier oben, das ist dieser Tanzsaal und diese Gaststätte, hat einen Spitznamen gehabt. Und zwar haben die nicht gesagt, wir gehen in den Bürgergarten, sondern wir gehen in die Fettbämme. Die Fettbämme war ein reines Arbeiterlokal und dort waren natürlich, ich sag mal, die SPD, die KPD, die VKPD und so weiter hier und haben ihre Versammlungen gemacht und. Also es war ein eindeutig linksorientiertes, großes Ausflugslokal.
Vielleicht mal zum Ort. Also wir sehen ja hier quasi alles, was irgendjemand, der jetzt zuhört, also nicht sieht. Ja. Was eine merkwürdige Kulisse ist, man sieht hier fast mittelalterliche Gassen. Schönes Weichbild der Stadt Schrablau. Und dann sieht man so einen neogotischen Turm auf dem ehemaligen Rathaus, aus Ziegelblech wahrscheinlich hergestellt. Und dahinter thront sozusagen diese hochmoderne Kalkfabrik, also die insgesamt, meinten sie, mit irgendwo knapp unter 40 Mitarbeitern auskommt. Mhm. Und dann kommt ein Kiefernwäldchen und eigentlich ist es ein sehr, sehr merkwürdiges Tal, was wahrscheinlich die Weida hier durchgebrochen hat.
Die Weida kommt hier und macht eine 180-Grad-Kurve in der Stadt. Da gehen wir jetzt hoch, da oben sind nämlich die Gräber von dem Herzgefallenen.
Ja.
So, hier hat man also aus den privaten Grabstätten eine Ehrentafel gemacht und zu DDR-Zeiten auch gepflegt und auch hier Grenze niedergelegt und. Aber seit der Wende ist hier nichts passiert. Ich nehme also jedes Jahr eine Schere und schneide das einfach frei. Und ich hatte eigentlich den Vorschlag gemacht, dass die Linken als Partei sich nur hier drum kümmern. Und das Denkmal in kommunaler Obhut bleibt. Das haben sie aber leider nicht gemacht. Jetzt ist das Denkmal wunderbar gemacht. Ich bin da sehr, sehr zufrieden oder sowas. Aber eigentlich wollte ich nicht, dass die sich auf die Schulter kloppen und sagen, passt auf, nur wir haben es gemacht. Ansonsten wäre es Ruine. Sie sollten sich um die Gräber kümmern. Haben sie nicht gemacht, es ist so geblieben. Gut, okay, die beiden Jungs, der Silvan hat unendlich viel zu tun. Hier auch noch was zu machen, das ist ein wenig zu viel. Man sieht natürlich Wilhelm Fichte dort oben. Und Wilhelm Fichte, das ist die Siedlung, die da oben mit den drei Wohnblöcken, die hat den Ehrennamen Wilhelm Fichte Siedlung. Und dieser Wilhelm Fichte hat auch mit den Märzkämpfen nichts zu tun. Der ist 1920 beim Kapp-Putsch umgekommen. Und der Wilhelm Fichte ist an Blutvergiftung gestorben. Ob er eine Verwundung hatte oder ob eine andere Verletzung, weiß ich nicht. Ich habe nämlich das Begräbnisbuch der Stadt Schraplau eingesehen und habe seinen Totenschein, mehr oder weniger, ist da eingetragen, welcher Arzt das gemacht hat, wo er gestorben ist und an was er gestorben ist. Und da steht Wilhelm Fichte, Blutvergiftung drin. Also nicht irgendwelche Kampfhandlungen oder sonst was. Die anderen, Boblenz, Trautmann, Müller, Stahus, sind ermordet worden, und zwar durch Brustschuss. Die stehen auch da drin. Und da stehen auch die Nummern der Gräber drin. Also das ist authentisch, das stimmt. Man hat nämlich überall stehen immer noch ein paar Nummern und man kann das dann ungefähr nachvollziehen und so weiter. Der Arzt, der die Totenscheine ausgeführt hat, der ist dort in dem Buch drin und aufgeführt. Es ist nicht der Arzt von Schraplau, der die drei Mann verbunden hat, die auch erschossen wurden. Es waren ja die namentlich Bekannten hier und dann sind ja welche von dem Arzt, komme ich gleich drauf, jetzt ist es weg, wie es immer so ist, und dieser Arzt hat die drei Mann verbunden und sie kamen raus, wo die Reichswehr oder die SIPO vorbeilief und da haben die gleich mitgenommen und haben die ohne Verhör und ohne alles, ihr wart bei den Märzkämpfen mit dabei, ihr habt Verwundungen, die sind verbunden worden und so weiter und die haben sie gleich mit erschossen, ohne irgendwelche Untersuchungen von dem, die armen Schweine. Ja, so ist es. Also hier ist es authentisch. Boblenz. Ja, ich habe vorige Woche das erste Foto von dem Herrn Boblenz bei unten am Denkmal gesehen. Er hatte bei seiner Dokumentation hatte er ein Foto von der Familie Boblenz und dann einmal, wo sie im Steinbruch fotografiert wurden. Er ist also ein untersetzter Steinbruchsarbeiter gewesen, Kommunist, hat so einen Bart gehabt, so einen grauen Bart gehabt und so weiter, war 42 Jahre alt, sah aber aus wie 65. Es war unfassbar. Also auf dem Foto, ich habe es zwar abfotografiert, aber das ist von der Qualität her nicht so besonders. Also es war unfassbar. Und den haben sie dann malträtiert angeblich und so weiter, bis darunter, ich sage mal, nicht gefoltert, aber unsäglich malträtiert, angeblich auch am Bart oder am Bart rausgerissen. Ansonsten sind die Opfer durch Brustschuss alle umgekommen. Also die lagen nicht auf der Erde, sondern die wurden standrechtlich im Ofen erschossen, so wie die Zeitzeugen das echt vermittelt haben.
Okay, wo gehen wir weiter?
Ja, wollen wir zu dem Kalkofen gehen?
Das ist eine gute Idee.
Ja, von dem? Ja. So, gut, dann müssen wir von dem Berg hier runter und an dem Bad vorbei und dann wieder in die Stadt rein und dann gehen wir durch die Marktstraße bis zu dem Ort, wo Max Holtz gesprochen hat. Übrigens, hier hat Ernst Thälmann seine Rede gehalten. Hier oben hat er gesprochen. Hier oben. Hier oben. SPD-Mann, Hamburger SPD-Mann und ist dann zum Kommunisten.
Kapitän, ja.
Ich habe auch ein authentisches Foto bekommen, vorige Woche, wo er hier von Städten aus hier mit seinem Rot-Front-Kämpferbund nach Schrapla marschiert ist. Das kann ich Ihnen zeigen.
Das ist gut, ja. Das gucken wir uns mal an unten beim... Soll ich es mal wieder nehmen?
Sie hatten vorhin von einer Spaltung gesprochen.
Genau, von der Stadt, ja genau.
Leider ist die Zerstrittenheit bis in die jetzige Zeit vorhanden. Also die haben sich nie einigen können, obwohl sie so wenige... Wenn man so wenige Mittel hat, muss man diese Mittel bündeln, damit man wenigstens ein bisschen was machen kann. Und es wurde immer wieder, wenn man von außen her das betrachtet, ich war ja nun jemand, der das immer nur von Hörensagen zugestellt gekriegt hat, es gab bei jeder Sache irgendwelchen Querelen, es ist nie was geworden und die Bürgerschaft ist von seit jeher zerstritten.
Aber sagen Sie noch mal, Herr Witt, woher rührt sozusagen diese Zerstrittenheit?
Ja, das erstens mal aus der Geschichte, aus den politischen Verhältnissen und vielleicht ist die Mentalität auch so von denen hier. Hier war die Plakette von Ernst Thälmann dran, hier auf der Seite. Bronze. Und diese Plakette ist voriges Jahr wieder aufgetaucht. Die ist also nicht von Schrottdieben entwendet worden, sondern von einem Sammler abgerissen worden. Und angeblich wird die Originalplakette mit seinem Antlitz hier wieder drauf gemacht.
Und was hat es mit diesem Stein auf sich, den wir hier vor uns sehen?
Das ist ein Grabstein von Maurermeister Blume, unserem Verwandten. Und ja, es ist so, der dieses Max-Hölz-Plakat aufgehoben hat. Die Kreise schließen sich immer. Und die Tochter ist 1974 in die Bundesrepublik ausgewandert. Und da haben die die Familienbegräbnisstätte hier geschlossen und haben gesagt, der Findling, das ist nämlich der einzige Granit, der hier in Schrapla auf dem Friedhof stand, den könnt ihr benutzen. Und dann hat man 1975 oder sowas ein Thälmann-Denkmal draus gemacht. Das ist also der Stein vom Maurermeister Blume.
Aber der Stein hat mit Thälmann gar nichts zu tun?
Nee, überhaupt nicht.
Ach so.
Erst in 70er Jahren dann gebaut wurde. Ganz genau. Und dann eben nicht auf dem Fleck, wo Thälmann gesprochen hat, sondern genau an der Stelle, wo Max Holtz gesprochen hat. Wie der nämlich hier einmarschiert ist, hat er eine Kundgebung in Schrapla abgehalten. Und diese Kundgebung, das schauen wir uns mal an, den Ort.
Aber wie viele Menschen leben denn noch in Schrapla?
1000, ja. In den Siedlungen da oben. Ich wohne auch da oben, da drüben. Nicht in der Stadt, da drüben. Genau geradeaus in dem Haus.
Und wer kann, geht weg?
Im Moment ist die Sache umgekehrt. Es ziehen mehr ran als weg. Es ist wirklich so. Es sind etliche Hallenser, etliche Leipziger und es sind sogar aus der alten Bundesrepublik, die hierher kommen. Die sich nirgendwo anders ein Grundstück kaufen können. Aber hier ist es extrem preiswert und man kann was draus machen. Die Autobahn ist nicht weit, Halle ist hier um die Ecke. Viele arbeiten in Leipzig, die fahren von hier aus.
Ja, wo gehen wir jetzt hin zum Bierchen trinken? Zur Fettbämme oder in den Bürgergarten?
Der Ratskeller ist geschlossen worden. Der Gasthof Bezold ist geschlossen worden. Die Sportler, das Sportlerheim hier vorne, das gelbe Haus, mit allem drum und dran ist geschlossen worden. Oben der Bürgergarten ist schon lange zu. das Eiscafé ist zu und im Vorort die Linder, das ist ein Gasthof in Schafsee, ist auch geschlossen worden. Also Schraplau hat keinerlei Gastlichkeit mehr. Keinerlei. Selbstversorgung ist das. Es ist schlimm. Also es ist unfassbar eigentlich.
Wohin gehen wir jetzt?
Jetzt gehen wir zur Schule. Schule ist authentisch, weil dort alle Geiseln in dem Keller eingesperrt waren. Von Max Holtz. Der hat die also dort in die Schule verbracht. Die Schule natürlich auch besetzt und hat die mehr oder weniger dort eingesperrt.
Was weiß man so über die Geiseln?
Das waren angeblich Gutsbesitzer und Pfarrer. Aber mehr alle, weiß ich nicht.
Also hier aus der Ecke, aus der Gegend.
Aus Eisleben oder sowas. Aber was wollte ich noch mal zu dem Pfarrhaus sagen, was ganz wichtig ist. Der Dr. Zobel war dort Pfarrer drin. Und der Dr. Zobel war ein Zeitzeuge der Märzkämpfe. Und der Dr. Zobel hat ein Buch veröffentlicht über die Märzkämpfe oder einen Teil der Märzkämpfe. Und der Dr. Zobel war, obwohl er Protestant war, war er eindeutig national. Und der Herr Zobel hat die Märzkämpfe in Sangerhausen zum Beispiel erwähnt in seinem Buch. Und wie die Verbrecherbanden von Max Holtz den Panzerzug in Sangerhausen bekämpft haben. Und da spricht er sich lobend aus über den Kommandanten von dem Panzerzug.
Das war der Herr Dirlewanger, oder?
Und das war Oskar Dirlewanger, der größte Verbrecher der SS. Und der wurde von Dr. Zobel als besonderen Kämpfer und ich weiß nicht, ob sie zusammen studiert haben oder sowas. Auf jeden Fall kannten sie sich aus irgendeinen schlagenden Verbindungen von den Studenten her. Und für ihn war das der Held und Max Holtz der Verbrecher. Aber eigentlich war es umgedreht. Das war der größte Kinderschänder im Zweiten Weltkrieg und war eines der schlimmsten Verbrecher, Dirlewanger, den es überhaupt gibt. Seine Truppe bestand aus Verbrechern, KZ-Häftlingen und anderen Leutchen, das waren alles hochkriminelle Leute, die hat er alle in sein SS-Kommando reingebracht und er soll angeblich in Russland oder in der Sowjetunion und in der Ukraine verantwortlich gewesen sein für 800 Dörfer. Er hat also 800 Dörfer niedergemacht, die Bevölkerung, und wurde dann hauptsächlich beim Warschauer Aufstand eingesetzt und hat in Warschau mehr oder weniger alle umbringen lassen. Und wie gesagt, er war Kinderschänder und man hat ihm wahrscheinlich jeden Tag ein Kind zur Verfügung gestellt. Das überlebte nicht danach.
Ich habe mal gelesen, dass der Dirlewanger hier in Sangerhausen bei dem Gefecht in Sangerhausen mit den aufständischen Arbeitern einen Streifschuss abbekommen hat. Ach. Also dass der nur 2 Zentimeter seinem Tod entronnen ist.
Schade.
Leider.
So, wir sehen jetzt hier ein Buch. Herr Witt hat ein Buch vor uns ausgelegt. Mitteldeutschland im März 1921. Weißer Schrecken oder Roter Terror? Versuch einer Deutung von Hajo Jentsch 2020. Erzählen Sie bitte ganz kurz was zum Buch.
Das ist also eine private Recherche über die Märzkämpfe. Dieser Mann kommt aus Halberstadt und hat sich den militärischen Ablauf der Märzkämpfe vorgenommen und hat bei seinen Recherchen gemerkt, dass die Sachen, die zu DDR-Zeiten veröffentlicht wurden, sehr einseitig waren und die anderen Quellen auch sehr, sehr einseitig waren. Und er hat versucht, von beiden Seiten diese Märzkämpfe da mal zu betrachten. Und das hat er mit unendlicher Akribie gemacht und hat mehr oder weniger von jeder militärischen Einheit Ort, Zeit, Aufgabe, Namen. Und das hat noch niemand gemacht und in einem Buch veröffentlicht. Und da ist auch das berühmte Plakat hier in der Fassung von Zobel, In dem Zobel-Buch war es auch drin. Und das ist mein Plakat, das hat er natürlich von mir auch bekommen, im noch nicht restaurierten Zustand. Ich habe es vor einem Monat restaurieren lassen, sowohl papiermäßig, das ist auf rotem Papier gewesen, etwas größer als das, so ungefähr ist das, als Bekanntmachung, Diktatur des Proletariats. Und das ist hier in Schraplau in der Druckerei, die dort oben auf, in dem Bürgergarten heute noch existiert, gedruckt worden. Und in Engelsdorf hat man das auf Japanpapier gelegt, hat meine Tesafilm-Sachen versucht zu restaurieren und hat einen jungen Mann reingesetzt, der es digital auch restauriert hat, weil etliche Buchstaben nicht mehr in Ordnung waren und so weiter, und hat dann die Papieruntersuchung gemacht und hat es auf dem gleichen Rot ausgedruckt. Also es war eine super Sache, ich war sehr froh, hat fast 200 Euro gekostet, aber das war es mir wert. Und das ist also das Plakat, was der Maurermeister Blume an seinem Hoftor abgenommen hat. Seine Tochter hat es gehabt, und wie die dann ausgereist ist nach der Bundesrepublik, hat sie es nicht mitgenommen, hat gesagt, wenn das jemand findet bei der Zollkontrolle, dann bin ich dran, und hat es mir geschenkt.
Wir haben mit unseren roten Truppen den Ort besetzt und verhängen hiermit das proletarische Standrecht. Heißt, dass jeder Bürger erschossen wird, der sich nicht den Anordnungen der militärischen Oberleitung fügt. Im selben Augenblick, wo uns gemeldet wird, dass SIPO oder Reichswehr im Anmarsch ist, werden wir sofort die ganze Stadt anzünden und die Bourgeoisie abschlachten. Ohne Unterschied des Geschlechtes und Alters, solange seine SIPO oder Reichswehr anrücken, werden wir das Leben der Bürger und ihre Häuser schonen. Solange keine anrücken. Ja. Alle Waffen, Hieb- und Stichwaffen, Schießwaffen aller Art müssen sofort an die militärische Oberleitung abgegeben werden. Bei wem durch Haussuchungen noch Waffen gefunden werden, wird auf der Stelle erschossen. Alle Autos, Personen und Lastwagen müssen sofort zur militärischen Oberleitung gebracht werden. Geschieht dies nicht, so werden die Betreffenden erschossen. Militärische Oberleitung Max Hölz.
Ganz genau. Und der Herr Weiße musste das drucken. Und so weiter. Und wie gesagt, das ist das einzige Exemplar, was mir bekannt ist, im Original noch vorhanden. Das ist nur Nachdruck. Wie gesagt, hier steht Aufruf. Bekanntmachung stand drüber. Ja, man sieht es ja eindeutig. Ja? So, auch die Formulierung ist ein kleines bisschen anders. Ja? So ist es. So, und hier in dem Büchlein, also wie gesagt, hat er auch Karten drin und hat wirklich jeden Tag minutiös, wo was, welche Sache war. Also es ist eine einmalige Sache, wirklich.
Wir sehen jetzt hier, für jeden Tag gibt es eine eigene Karte über das gesamte Gebiet, und ja. Farblich abgesetzt sind die Bewegungen der einzelnen Truppen, Polizeitruppen, ja. Arbeitertruppen, Gruppe Hölz.
So ist es, ganz genau. Und wie gesagt, es ist minütlich fast oder viertelstündig, halbstündig drin, wo wer war und so weiter.
Da werde ich mal ein kleines Beispiel vorlesen. Ja. 2.10 Uhr, also mitten in der Nacht. Ja. Feuerüberfall der Roten durch Gewehrfeuer und ein Maschinengewehr auf dem Polizeiposten an der Oberförsterei. Mhm. Rückzug des Postens zum Lehrerseminar, das ist jetzt hier in Eisleben. Gleichzeitig Beschuss des Lehrerseminars durch 50 bis 60 Gewehre und einige Maschinengewehre. Dauer des Beschusses ca. 15 Minuten. In derselben Zeit Beschuss der Mädchenschule durch Gewehrfeuer und 12 Maschinengewehre. 8.30 Uhr. Ein Zug der 2. Hundertschaft Magdeburg, 20 Beamte, davon 5 Kraftfahrer mit einem LKW-Führung. Polizeileutnant H. erhält Befehl, vom Otto-Schacht 5 LKW zu holen. Ja, und das geht hier über Seiten. Ja,
und so geht es weiter. So, und da ist auch die Originalgeschichte von meinem Großvater drin. Und da kann man aus diesen Zeilen sehen, dass das Gefecht, was die Schraplauer angeblich gemacht haben gegenüber der SIPO, nicht dort, wo das Denkmal war, denn alle haben immer gesagt, die haben von da oben runtergeschossen und die hatten ja unten keine Chance. Nein, es war auf der Allee von Querfurt nach Röpplingen, und von der Siedlung oben aus haben sie geschossen übers freie Feld, und die konnten natürlich nicht dort einen Gegenangriff machen. So, weiter geht's. So, und das ist also, wie gesagt, 10 Exemplare sind da gemacht worden, mehr nicht. Er wollte das auch nicht weiter veröffentlichen. Und
der Herr Jensch.
Der Herr Jensch hat ein Resümee hier hinten.
Also er schreibt hier in der Mitte ungefähr seines Epilogs: War es nun weißer Terror oder roter Schrecken, der über die Osterfeiertage im März 1921 die Bevölkerung Mitteldeutschlands in Atem hielt?
Ja, und dann sagt er, die Beantwortung dieser Frage wird sicher je nach Sicht des Betrachters anders ausfallen. Es haben also unterschiedliche Teile der Bevölkerung entweder unter weißem Schrecken oder rotem Terror gelitten. Ich glaube, dass nach anfänglichen leichten Geplänkeln zwischen der Polizei und der Arbeiterschaft sich die Auseinandersetzungen zu einem Bürgerkrieg entwickelten. In einem Bürgerkrieg gelten keine ritterlichen Regeln mehr. Ja?
Ritterlich.
Die Haager Landkriegsordnung von 1899 ist für Freund und Feind nicht von Bedeutung. Der Gegner ist nicht der Feind, welcher ehrenhaft für sein Land kämpft und mit dem man in einer Gefechtspause sogar Fußball spielen kann oder gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht singt. So geschehen Weihnachten 1914 an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Beide Seiten haben den Gegner und dessen mutmaßliche Unterstützer im März 1921 wie im Bürgerkrieg üblich mit erbarmungsloser Härte bekämpft. Selbst nach Beendigung der Kämpfe kam es von Seiten der Polizei noch zu brutalen Übergriffen gegen mutmaßliche Aufständische. Aber auch durch Kämpfer der Arbeitertruppen wurden Verbrechen verübt. Ich verweise hier nur auf die Schändung der Leichen der gefallenen Polizisten in Gröbers. 100 Jahre nach den mitteldeutschen Kämpfen ist es kompliziert, auf wenigen Seiten allem und allen gerecht zu werden. Ja. Und die vorliegende Schrift ist mein Versuch einer Deutung der Geschehnisse. Also er lässt es doch wieder offen. Ja?
Ja. Ja, ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt von Max Hölz.
Und das ist hier...
Das Thermann-Denkmal stand dort.
Das ist kurz vor der Sparkasse hier in Schraplau.
Dort war eine kleine Anlage mit einer kleinen Wiese und ein paar Blumenrabatten. Und dort stand das Denkmal. Dieser große Saal, das ist ja mehr oder weniger der Bezold-Tanzsaal, der existiert noch. Da ist der Karnevalsverein drin und so weiter. Aber das Hotel, die Gaststätten und die Kegelbahn haben sie alles abgerissen. Der große Freisitz, wo die alten Bäume hier stehen, das war der Biergarten, unmittelbar an der Bahn. Man konnte wunderbar Bier trinken hier. Ganz hervorragend. Das war das Hauptquartier von der SIPO. Hier war die SIPO untergebracht. Und wie Max Hölz einmarschiert war, war ja die SIPO nicht mehr hier. Sondern der hat dann hier Halt gemacht mit seinen Truppen. Der Platz hier drüben, das ist der sogenannte Töpfermarkt. Jetzt heißt er vollkommen anders. Hier hat er seine berühmte Rede gehalten, Max Hölz. Und dann hat er sich beim Direktor vom Kalkwerk einquartiert. Der hat also den alten Direktor rausgeschmissen und hat sein Hauptquartier in diesem Haus, das heute noch existiert, so wie es damals war. Da ist heute noch der Kalkwerksdirektor drin. Der hat Max Hölz also die 3 Tage in dem Haus verbracht.
Und von woher ist Hölz gekommen? Aus Richtung Röppling?
Aus Eisleben
oder?
Und ist dann Richtung Leuna. Ja. Heute dann Besenstedt ist hier dann, war das letzte Gefecht. Also mehrere Zeitzeugen sagen etwa 500. Ob das stimmt? Mein Großvater sprach auch von mehreren hundert. Alles, was sie kriegen konnten, die haben ja von allen Gütern und aus allen Betrieben jegliches Fahrzeug beschlagnahmt, wie auf dem Plakat. Pferdefuhrwerke, Autos, Privatautos, alles haben sie beschlagnahmt. Und das haben sie mitgenommen. Ja. So, und dann wahrscheinlich zu Fuß. Aber.
Herr Witt, bis zum nächsten Mal. Das war sehr schön. Wir kommen sicherlich wieder. Auf die eine oder andere Weise. Zwei verschiedenen Positionen auch gesprochen, fand ich. Weil als der Witt nämlich seine Familiengeschichte erzählt hat mit dem Bäckermeister, hat er quasi gesagt, dieser Musketier aus dem Ersten Weltkrieg, Royalist, ja, völlig logisch, dass der das nicht toll finden konnte. Also wenn du so eingebunden bist, also der Großvater konnte das nicht toll finden, und wenn er natürlich ein netter, braver Enkel ist, kann er das natürlich auch nicht gut.
Er hat letztens die Pfanne von Krieber Rock geschaut zum ersten Mal.
Die Pfanne?
Die Fahne.
Jetzt die Fahne von Kriegelrock. Nach dem Kracher die Fahne von Kriegelrock. Jetzt Teil 2, die Fahne von Kriegelrock. Mensch, haben die Russen ja auch die Fahne mitgebracht.
Schaschlik, bitte. Entschuldigung.